Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist wieder Wald aktuell dran und damit eure Fragen. Und nur zu eurem Hintergrund, ich sitze diesmal nicht im Forsthausbüro, sondern in Paris in einem kleinen Hotelzimmer. Und wie kommt es dazu? Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, dass ich ein bisschen mehr als bisher, ich mache ja schon einiges für Umweltpolitik engagiere. Ich finde, es ist dringend notwendig. Und dann habe ich eine Einladung, ich habe sowas früher wirklich viel abgelehnt, einem Ruf der Université de la Terre gefolgt. Das ist in Zusammenarbeit mit der UNESCO in Paris. Und da geht es um Wälder, da geht es um Wasser, da geht es um Umweltschutz. Wirklich mit tollen Leuten und man vernetzt sich dann eben auch international. Zum Beispiel ist eine Teilnehmerin auch Anastasia Makarieva. Das ist die Forscherin, die die fliegenden Flüsse entdeckt hat, diese biotische Pumpe, also Wälder, die selber Wolken erzeugen, die Tiefdruckgebiete erzeugen, die Windsysteme umdrehen, die innerhalb der Kontinente Wasser verteilen. Das alles hat sie gründlich erforscht und nochmal gut aufgearbeitet. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch über diese tieffliegende Wolkendecke gesprochen. Das war auch aus einer Forschung von ihr. Also die ist zum Beispiel auch dabei. Und ich finde dieses Vernetzen eben so wichtig. Also das ist der Grund, warum ich diesmal in Paris sitze. Und um eure E-Mail zu beantworten, also ich bin gestern Abend angereist und das geht erst nachmittags los, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eine schöne Gelegenheit, auf eure tollen Fragen einzugehen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste E-Mail, also damit auch die älteste, ist von dir, liebe Inga. Und du hast eine ausführliche E-Mail geschrieben über einen Artikel bei euch im, du schreibst regionales Käseblatt, über eine anstehende Aufforstung in einem Waldgebiet. Da hat man erst die spätblühende Traubenkirsche oder will die mit schwerem Gerät entfernen und anschließend Roteiche und Douglasie pflanzen. Ja, das klingt wirklich nach Schildbürgerstreich. Also die spätblühende Traubenkirsche, wie du auch schon richtig schreibst, die haben ja die Experten aus derselben Branche, natürlich ein bisschen früher, viele Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert früher, eingeführt, um tolle Stämme nachzuziehen. Die kommt aus Nordamerika und breitet sich hier in Plantagen aus, also in echten Wäldern nicht, aber in Plantagen, Kiefern zum Beispiel, werden davon unterwandert. Und wenn man die jetzt wegbekommen möchte, die treibt auch irre gut wieder aus, dann hilft da eigentlich nur richtiger Wald. Also wo es richtig dunkel wird, ne, so mit Eichen, Buchen und so weiter. Und wenn diese Experten jetzt wieder nordamerikanische Baumarten pflanzen, wie zum Beispiel Roteiche und Douglasie, dann machen sie dasselbe einfach nochmal, nur in anders. Ne, also die nächste Plantage mit nicht heimischen Bäumen, das ist wirklich mit Verlaub nicht besonders intelligent, so scheint es mir zumindest. Gut, also liebe Inga, kann ich nur bestätigen, wie du, deine Frage war ja, stimmt's, das ist ja die eigentliche Frage, wie wir damit umgehen, wenn wir solche Artikel lesen. Also man kann nicht auf alles eingehen, man kann wirklich nicht auf alles eingehen, aber das ist immer so der Punkt, das ist einer meiner Lieblingssprüche, streite dich nie in der Öffentlichkeit mit einem Idioten, weil die Außenstehenden nicht wissen, wer von beiden der Idiot ist. Also der Spruch, den habe ich schon vielfach bestätigt gefunden. Also wir stellen uns jetzt nicht direkt gegen solche Leute, aber wir kommentieren das, wie ich jetzt zum Beispiel bei deiner E-Mail. Dazu fällt mir übrigens gerade eine Meldung von Facebook ein. Das war ja die Frage auch, wie wir damit umgehen. Wir kommentieren das dort nicht, logischerweise. Das sind die staatlichen Forstämter, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, die weisen jetzt teilweise auf die Brut- und Setzzeit hin, Hunde bitte an die Leine und so weiter. Und da muss man sagen, Das sind die Leute, die jetzt in der Brut- und Setzzeit hunderttausende Bäume fällen lassen. Da sind Vogelnester drauf. Und das sind dieselben Leute, die ab Mai Rehe schießen. Die sagen, leint eure Hunde an, damit die keine Wildtiere stören. Also nochmal nichts dagegen, dass Hunde davon abgehalten werden, Kitze aufzuscheuchen oder so. Aber Warnung von den Leuten, die die größte Störung und auch die meisten Todesfälle unter Wildtieren verursachen, finde ich problematisch, muss ich ehrlich sagen. Christian, du hast mir eine E-Mail geschrieben, da geht es erstmal um ein Waldbild, was du mir gezeigt hast oder ein Foto mitgeschickt hast, schockierend auf einer vom Borkenkäfer befallenen Fichtenfläche, die kahlgeschlagen worden ist, wurden wieder Fichten gepflanzt. Herzlichen Glückwunsch an die Leute, die diesen Wald besitzen. Also deutlicher kann die Natur ja nicht zeigen, dass damit jetzt Schluss ist. Und du fragst nach dem Waldpakt des Landes Nordrhein-Westfalen, Waldpakt 2.0. Ich habe mir das mal durchgelesen. Es ist so ein Pakt zwischen Politik und Verbänden und Waldbesitz und so weiter. Also erstmal, wenn man sieht, wer da alles dabei ist, das ist auch das Who des Lobbyismus. Finde ich immer schwierig. Finde es übrigens auch schade, dass bei solchen Sachen NGOs mitmachen, ne? Also Umweltverbände. Die sollten sich mit solchen Leuten nicht mehr in ein Boot setzen. Also es ist jetzt langsam wirklich mal gut, ne? Weil das weicht alles auf. Ne? Also wenn man mit den Leuten am selben Tisch sitzt, dann beißt man sich nicht und die müssen jetzt meines Erachtens in Anführungszeichen gebissen werden, weil in diesem Waldpakt steht mit keiner Silbe drin, was die Ursachen dieser großen absterbenden Flächen zum Beispiel im Sauerland sind. Das ist eine verfehlte Forstpolitik, das ist eine verfehlte Forstwirtschaft, die zusammen mit dem Klimawandel jetzt diese großflächigen Schadbilder produziert. Und man muss ja erstmal die Ursachen aufarbeiten, bevor ich an eine Lösung gehen kann. Und die Lösung heißt zum Beispiel unter anderem, also sind auch ein paar vernünftige Sachen drin, aber wenn ich dann zum Beispiel lese, dass auf Nadelholz nicht verzichtet werden kann und wir müssen quasi so ein bisschen autark bleiben, also unabhängig von Exporten und deswegen müssen auch Nadelbäume gepflanzt werden. Und man sagt, Leute, ihr braucht Wald in allererster Linie. Und in 80 Jahren, wenn die Bäume dicker sind, dann dürfen sich unsere Nachkommen überlegen, was sie damit machen. So war das immer schon und so wird es auch bleiben. Also da ist sehr, sehr wenig von Einsicht zu lesen. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich diesen Waldpakt, das ist Augenwischerei. Vor allem, man sieht ja, was die Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen draußen anpflanzt. Also das habe ich schon mehrfach dokumentiert. Es ist Business as usual, muss man so sagen. Jetzt haben wir hier ein sehr schönes Bild von Stefanie. Liebe Stefanie, du hast ein Foto geschickt von einem Baum. Ich gucke mal gerade, das kann man jetzt gar nicht erkennen, weil der nämlich voller Moos ist. Also fast komplett überzogen, ganz puschelig sieht der aus. Toll. Ob das für den Baum schädlich ist? Nein, überhaupt nicht. Ich habe sowas mal in Urwaldrestchen in British Columbia gesehen. Da sind die ganzen Bäume wie Teddybären eingepackt. In Moose, Flechten und das ist für den Wald ganz wichtig, weil das speichert Wasser, das filtert auch Nebel aus der Luft und sorgt weiter für Bewässerung. Also schadet den Bäumen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt sogar, da müssen die Bäume aber dann schon sehr alt sein, so ich glaube 500 Jahre plus, dass dann bestimmte Bakterien in diesen, also Cyanobakterien zum Beispiel, in diesen Moosen und Flechten sitzen und für eine Stickstoffdüngung der Bäume sorgen. Also da kommen ganz tolle Kreisläufe in Gang. Also Moose in Bäumen sind immer A, was Schönes und B, für den Wald richtig gut. Jetzt kommt eine Meldung aus Schleswig-Holstein, beziehungsweise ist nicht aus Schleswig-Holstein, aber das Foto von dir, Heiner. Und zwar ist da ein Schild fotografiert worden mit der Aufschrift Wir schaffen Verbindungen von der schleswig-holsteinischen Landes, von den Landesforsten. Ah ja, was machen die da? Also Schleswig-Holstein, muss man wissen, ist ein sehr waldarmes Land, sehr, sehr waldarmes Bundesland. Und was machen die? Die holzen laut Schild einen Teil der Waldfläche ab, um eine Offenlandverbindung zwischen einem Weiher und einem Naturschutzgebiet zu schaffen. Er sagt, liebe Schleswig-Holsteiner, ihr habt genug Offenland. Ihr müsst nicht die paar Bäume, die ihr habt, auch noch abholzen, um Offenlandkorridore zu schaffen. Das ist Naturschutz aus dem vorigen Jahrhundert. Ne, da werden einzelne Arten, die dann vielleicht besser wandern können, wenn der Wald da nicht ist, hochgehoben und gleichzeitig Ökosysteme mit Millionen von Arten geschädigt. Also das ist nicht Naturschutz, meiner Meinung nach Naturschutz 2025. Das ist ein FFH-Gebiet, also ein Europaschutzgebiet, und da werden halt immer bestimmte Leitarten geschützt und das wird dann beinhart umgesetzt, ohne möglicherweise darüber nachzudenken, was das für andere Arten bedeutet. Also zum Beispiel auch drin, zusätzlich investieren wir in die Randgestaltung des Korridors und initiieren die Entwicklung zu einem lichten Eichen-Heidewald. Dazu muss man wissen, ein lichter Eichen-Heidewald ist in Schleswig-Holstein halt nicht natürlich, ne? Genauso wie die Heide im Übrigen, ne? Ist ja auch nicht natürlich. Also da wird gegen die Natur angearbeitet. Wir schaffen Verbindungen in einem waldarmen Land, in dem wir Wald abhacken. Herzlichen Glückwunsch, liebes Schleswig-Holstein. Es tut mir übrigens leid, wenn da so viele merkwürdige Meldungen reinkommen, aber das sind eure Fragen, die nehme ich sehr, sehr ernst. Und ihr merkt ja schon, das ist auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, das kann man ja alles ändern. Das muss man so ein bisschen wieder in die Waagschale werfen, sonst denkt ihr, meine Güte, da draußen geht ja wirklich alles schief. Nein, es geht nicht alles schief. Ihr hört zum Beispiel jetzt gerade den Podcast und ihr wisst ja, alleine, dass ihr den hört, das gibt dem Podcast Gewicht. Und es hören natürlich auch Leute mit, die das nicht so toll finden und die sich vielleicht dreimal überlegen, ob sie so weiterarbeiten. Jetzt kommt aber die nächste E-Mail von Pia. Du hast einen Lieblingspodcast vorgestellt, finde ich grundsätzlich gut. Ich habe für mich so ein bisschen das Problem, dass ich mir das nicht anhören kann und vorher kann ich es auch nicht empfehlen. Ne? Also das ist bestimmt ein toller Podcast. Da geht es um Ökodorf und einem Forstwirt, der das möglicherweise eben sehr, sehr schön macht. Ich finde das grundsätzlich gut. Stimmt. Es geht gar nicht darum, vielleicht sollte ich die E-Mails mal genauer durchlesen. Ich mache das eigentlich vorher, bevor ich mich ans Mikro setze. Aber es geht ja gerade darum, dass du die Mitarbeiterin oder die Eigentümerin dieses Ökodorfs für eine Podcast-Folge vorschlägst. Nee, klar, das kann ich gerne mal mit in unseren Ideenpool geben, liebe Pia. Lieber Rico, du schreibst, du sagst, du bist Biochemiker, aber das war ja, ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge, ich überlege gerade mal, auf welche beziehst du dich, das sehe ich jetzt hier gar nicht. Ja, mit Jens Schröder, genau. Da ging es um die Aufteilung der Arten, wo ein bisschen gefuddelt wird, also gefuscht. Na, und da schreibst du, eine wichtige Unterscheidung zwischen zwei Arten bei vielen Tier- und Pflanzenarten sollte meines Wissens sein, dass sie sich nicht mehr miteinander fortpflanzen können, zumindest nicht ohne weiteres. Das stimmt. Also so würde man Arten unterscheiden, aber bei Bakterien zum Beispiel sieht das anders aus. Ne? Das war zum Beispiel der Punkt, dass man da sagt, die können extrem unterschiedlich sein und man packt die trotzdem im Prinzip in dieselbe Art, weil sonst die Vielfalt so groß wird, dass wir eigentlich sagen müssten, die Artenvielfalt auf der Erde ist unendlich, was ja grundsätzlich schön ist. Ne? Also da wird so ein bisschen gefuscht, also vielleicht nicht gerade bei Säugetieren oder so, aber es gibt wirklich viele Bereiche, wo man das nicht so einfach festlegen kann, wir haben zum Beispiel das Thema gehabt, Schimpanse, Mensch, unterscheiden sich je nach Studie 1-5% im Erbgut und bei Bakterien sagt man eben, 30% Unterschied, ach, das ist noch dieselbe Art. Oder weil man das halt nicht gut als Art definieren kann, sagt man, das ist eine taxonomische Einheit. Und das ist ein bisschen gefuscht, weil es eigentlich dasselbe meint. Aber gut, da sieht man schön, das ist eine Debatte. Also die klare Definition von Art ist für viele Lebewesen heutzutage nicht möglich. Lieber Matthias, du gehst nochmal auf die Folge ein, wie sinnvoll Waldumbau ist, und zwar auf die Aktion in Schorndorf-Waiblingen. Da wurden ja mit Bürgerinnen und Bürgern Buchen rausgehackt. Und du fragst jetzt verschiedene Sachen. Also wenn da sehr viele Bäume, junge Bäume pro Hektar sind, viel mehr als die Fläche tragen kann, dann ist es kaum sinnvoll, die aus Bewirtschaftungssicht alle zu erhalten. Das stimmt. Ne? Aber in Bezug auf Wald, es ist schon sinnvoll, die alle stehen zu lassen, wenn man das als Plantage sieht. ne, Forstplantage, um möglichst schnell dicke Bäume zu erzeugen, dann kann man die ausdünnen. Aber, das haben wir schon auch in einer anderen Folge besprochen, dann wird der Wald instabiler. Also die Bäume verbrauchen mehr Wasser, kommen schlechter durch die trockenen Sommer. Zumindest bei älteren Bäumen ist das gut nachgewiesen. Und dann schreibst du noch, dass in Deutschland die Buche die konkurrenzstärkste Baumart ist. Und wenn man nicht eingreifen würde, andere Bäume keine Chance hätten. Also A, weiß man das nicht. Und B, wird ja gleichzeitig, das schreibst du übrigens auch, dass die Buche an vielen Standorten bereits mit Trockenheit zu kämpfen hat. Das widerspricht sich ja. Und es sind übrigens gerade die jungen Buchen, die besonders anfällig sind in Zeiten des Klimawandels. Nicht die älteren, die erholen sich bloß schlechter. Also wenn alte Buchen jetzt trockene Kronen bekommen, dann sieht es für die jungen Buchen auch nicht gut aus. Und wenn man die weghackt, wenn man sagt, die sind sonst zu stark, dann ist das halt ein Widerspruch. Ne? Also da muss man erstmal überlegen, was will man überhaupt und wie ist der Befund vor Ort? Und solche widersprüchlichen Aktionen, das ist wirklich Aktionismus, selbst auch irgendein Fachwort dazu, dass wenn man keine Ahnung hat und macht irgendwas, fühlt man sich besser. Irgendwie gibt es ein Fachwort, vielleicht könnt ihr es übrigens mal in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel bei Spotify. Und dann schreibst du auch noch, solche Aktionen werden wohl kaum durchgeführt, um die Arbeit der Forstbetriebe auf Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen. Nein, das macht man, um PR zu machen. Ne? Das sind PR-Geschichten. Also Bürgerinnen und Bürger da so ein bisschen durchhacken zu lassen, das würden Fachleute ruckzuck sehr viel schneller erledigen. Aber das ist, man nimmt die mit ins Boot und dann finden die Leute das ganz cool, wenn man Buchen abhackt in einer Zeit, wo wir mehr Buchenwälder brauchen. Übrigens, auch dazu nochmal, Buchenwälder, natürliche Buchenwälder, da ist Buche die Leitbaumart und es kommt mitnichten dazu, dass nachher nur Buche dasteht, aber auf einem großen Teil der Fläche. Das ist unser natürliches Ökosystem und manchen Leuten gefällt das nicht. Da sind wir dann aber im Bereich Geschmackssache. Also das war so ein bisschen die Einordnung, das wolltest du ja nochmal haben, lieber Matthias. Claudia, du hast mir nochmal geschrieben und zwar zu einer Podcast-Einladung von Gerald Klammer. Also Gerald Klammer, das ist ein Förster, der ist durch Deutschland gewandert, der war auch bei uns in der Waldakademie, der ist in den Karpaten unterwegs. Und das hat so mal angeregt, dass wir den vielleicht mal einladen. Und dann habe ich auch gesagt, klar, überlegen wir mal. Und ich sehe da für den Podcast nicht so einen großen Mehrwert, obwohl der tolle Sachen macht. Weil diese Sachen erlebe ich selber aus erster Hand. Also findest du das zum Beispiel schade, weil der könnte sicher toll aus den Karpaten erzählen, die er jetzt auch ein paar Wochen bereist hat. Und das, nur dass du weißt, warum wir sagen, wir laden den nicht ein, der ist toll. Aber die Frage ist, was können Podcast-Gesprächspartnerinnen und Partner zusätzlich erzählen? Weil ansonsten Dinge, die ich aus erster Hand selber sehe und bewerte, die würde ich euch auch direkt gerne 1:1 rüberbringen. Das habe ich mir eben mal genau angeschaut. Und zum Thema Karpaten, da bin ich im, Juni, Juli diesen Jahres, 2 Wochen mit den Studierenden von dem neuen Studiengang und berichte euch da aus erster Hand, ganz aktuell. Also sind wir mit Leuten dort aus dem Naturschutz, die da arbeiten, ne, zum Beispiel aus diesem Projekt Carpathia, den Pombergers unterwegs, aber auch noch mit anderen in den Westkarpaten und das mache ich direkt aus dem Urwald und dann nicht aus dem Podcast-Studio. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass ich immer abwäge, wie kriegt ihr die frischesten, aktuellsten Informationen, sonst ist das manchmal so ein bisschen wie stille Post. Ne? Also wenn der Herr Klammer jetzt originär da arbeiten würde, wäre das was anderes. Aber wenn er das so bereist wie ich und wir kriegen das quasi über Bande gespielt, dann würde ich es lieber direkt machen. Ne? Das ist der Punkt. Also hat nichts damit zu tun, dass das nicht ein ganz toller Typ ist, der wirklich auch tolle Sachen macht, auch Bücher schreibt, sondern dass ich in dem Fall das, was er zu erzählen hat, selber erlebe. Und dann ich muss auch schauen, vielleicht mache ich auch einen Podcast direkt aus dem Urwald raus. Stimmt, das kann ich eigentlich mal machen. Also wenn wir die Zeit haben da, das weiß ich nicht, ich kenne das Programm noch nicht so ganz genau, und da wird auch viel gewandert und es ist sehr steil. Also wenn ich mich da eine Stunde abseile, da finde ich vielleicht nicht mehr nach Hause, aber das könnte ich tatsächlich mal machen. Aus den Urwäldern in den Karpaten eine Podcast-Folge. Das kommt dann vielleicht dabei raus, liebe Claudia. So, eine Frage von U. Du bittest um Anonymität. Ich mache ja immer nur die Vornamen, aber vielleicht ist es so noch anonymer für dich, weil deine Fragen ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz harmlos sind. Da geht es zum Beispiel um ganz dünne Äste einer Ulme, die, wo du denkst, ja, ist es vielleicht eine Mutation, die hat so Korkleisten. Nee, das ist normal. Ne? Das machen eine ganze Reihe von Bäumen, so Korkleisten. Also in dem Fall hier ist es schon auffällig. Es sieht wirklich beim Hingucken aus wie so korkig. Also das ist schon mal normal. Dann hast du ein Foto geschickt von zwei Bäumen, die zusammengewachsen erscheinen. Und die Frage ist, wenn unterschiedliche Baumarten das machen, können die zusammenwachsen? Habe ich noch nicht gesehen, dass die schon ineinander wachsen. Bäume werden ja immer dicker und an der Stelle, wo sie zusammenstoßen, geht das nicht mehr. Da zerreiben die sich dann auch durch Wind und sehen sehr eng angeschmiegt aus, aber richtig zusammenwachsen. Das habe ich bisher nur von Bäumen einer Art gesehen. Und wenn ich das Foto von dir sehe, da sieht man auch noch einen dünnen Trennspalt zwischen den verschiedenen Bäumen. Du schreibst, das wäre laut App Zuckerahorn. Habe ich hier bei uns noch nicht gesehen. Aber würde hier theoretisch auch wachsen. Also wenn Leute das irgendwo im Garten oder Park gepflanzt haben, kann er durchaus sein. Und eine Ulme. Die werden das mit ziemlicher Sicherheit nicht tun, dass sie sich zu einem einzigen Lebewesen vereinen. Aber bei Bäumen einer Art, wie zum Beispiel bei Buchen, habe ich das schon nicht oft, aber doch schon ein paar Mal gesehen. Und bei Straßenbäumen ist die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre für das Überleben, dass man mehrere zusammen, also hintereinander pflanzt, dass die auch kommunizieren können und dass man halt die Parkplätze da dafür ein bisschen konzentrierter macht und mehr Platz für die Bäume an einer Stelle lässt. Ja, das ist ja letztendlich auch das Konzept dieser Tiny Forest, also dass man kleine Wäldchen macht, also Ökosysteme und nicht die Bäume einzeln wie so ein Straßendekorationselement behandelt, dann geht es denen natürlich schlecht und sie können umgekehrt das, was man sich davon erhofft, nämlich Kühlleistung und diese ganzen Sachen gar nicht so gut erbringen. So, Ronald, jetzt sind wir schon wieder bei Landesforsten, diesmal bei Rheinland-Pfalz. Die haben aber diese Schilder, also du hast ein Foto vom Schild geschickt und du schreibst freundlicherweise, du kannst das als Hörer meines Podcasts nicht verstehen. Ich glaube, du kannst das gut verstehen. Das ist immer, was hat die Klimakrise hier angerichtet? Ne? Das sagt dieses Schild von Landesforsten. Und da muss man sagen, ja, also wenn das vor einer borkenkäferbefallenen Fläche steht und sieht das auch so aus, dann hat das nicht die Klimakrise angerichtet, denn diese Fichten sind ja nicht alleine dahin gekommen. Da stand von Natur aus ja ein Buchenurwald und der ist da nicht, sondern es steht eine Fichtenplantage. Die hat nicht die Klimakrise angerichtet. Und dass die abstirbt, das passiert in Deutschland schon seit 200 Jahren großflächig und durch die Klimakrise jetzt beschleunigt. So, und dann wird dann angekreuzt, ne? Das ist wie so Multiple-Choice-Tafel. Also das findet ihr jetzt wirklich überall in den Wäldern, nennt man Öffentlichkeitsarbeit, ne? Da wird dann angekreuzt, was ist denn hier passiert? Angekreuzt ist Dürre und Borkenkäfer. Ne? Also ankreuzen, Forstwirtschaft kann man da nicht. Was du tun kannst, warte mal, das kann ich jetzt hier leider nicht lesen. Klimaschutz ist der beste Waldschutz. Kann man sich irgendwo informieren. Das machen wir hier konkret. Förderung der vorhandenen klimastabilen Baumarten. Eiche, Weißtanne, Buche, die sind heimisch. Douglasie, Edelkastanie, nicht heimisch. Hainbuche und Pflanzung, also das ist das eine, was von selber gekommen ist, und die Pflanzung, man pflanzt hier Douglasien und andere, nämlich Lärche. Das kann ich jetzt leider nicht lesen. Ja, also ich, wenn ihr den Podcast aufmerksam verfolgt, wisst ihr schon, also ne, wo man denkt, da wird mal wieder der Bock zum Gärtner gemacht. Und man hat anscheinend immer noch nicht gelernt, dass zum Beispiel Douglasien auch in Rheinland-Pfalz bereits durch die Dürre absterben. Aber gut, ne, also das ist das, was du nicht verstehen kannst, lieber Ronald. Ich verstehe es auch nicht. Johann, du schickst ein Bild aus der Nähe von Wolfsburg. Da ist ein Waldweg zu sehen mit einem Hochsitz und vorne im Vordergrund ein Haufen Zuckerrüben ausgekippt. Das ist zumindest bei uns in der Gegend nicht legal. Bei euch, wenn ich das richtig lese, auch nicht. Zumindest nicht in diesen Mengen. Was wird da angefüttert? Also normalerweise, ich kenne es, dass da Hirsche angefüttert werden. Und du hast, da gab es einen Zeitungsartikel zum Thema einer Drückjagd. Drückjagd ist übrigens verniedlichend für Treibjagd. Also bei einer Drückjagd wird nicht so laut gerufen. Ne, so früher wurde aus da, ey da, mit Stöcken dann gegen Bäume geschlagen. Auch nicht schön für die Bäume, aber egal. Um da Krach zu machen, das ist eine Treibjagd. Und bei einer Drückjagd geht man eigentlich leise durch. Das geht aber gar nicht, weil meistens Hunde mitgenommen werden und die bellen dann wie bekloppt. Ne? Also die Wildtiere hören sofort, da wird uns nach dem Leben getrachtet und rennen dann weg. Sollen sie aber nicht. Sie sollen langsam so vorsichtig da aus dem Wald rauslaufen, also gehen eigentlich. Denn wenn sie langsam laufen, kann man sie besser schießen, weil man dann besser zielen kann. Ne? Das sind Drückjagden. Es ist letztendlich aber trotzdem eine Treibjagd. Und du schreibst, dass dann im Vorfeld tonnenweise Rüben und Mais vor die Hochsitze gekarrt wurden, damit die Wildtiere da ordentlich fressen und stehen bleiben. Ne? Ja, also das ist irgendwie Kraut und Rüben, hätte ich beinahe gesagt. Das passt zu dem Rübenbild. Passt aber zu dem Thema, dass wir ja nochmal eine spezielle Jagdfolge machen wollen. Da laufen ja die Vorbereitungen dafür. Müssen wir schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, das ist Wilder Westen. Ne? Und wenn man eine Anzeige macht, diesen Leuten müsste eigentlich der Jagdschein entzogen werden. Ne? Denn das, da muss man zuverlässig sein. Wenn man Schusswaffen, das ist ein schwieriges Wort, Schusswaffen hantiert, muss zuverlässig sein. Und jemand, der sich nicht an Gesetze hält, ist meines Erachtens nicht zuverlässig. Sollte man den Jagdschein entziehen. Solche Leute sollten nicht mit Waffen schießen, deren Kugeln 5 Kilometer weit fliegen, in einem Land, wo 230 Einwohner pro Quadratkilometer rumlaufen. Ja, aber es ist mal wieder das Übliche da draußen, ist ja Wilder Westen. Ich muss mal schauen, vielleicht kommen wir noch mal zu positiven Botschaften, sonst muss ich mal selber was einflechten gleich. Erik, du schreibst hier über die Deutsche Wildtierstiftung, die verschiedene Waldstücke kahlgeschlagen hat. Keine Ahnung, was die da machen. Ich halte ja grundsätzlich nichts davon, Wald für Naturschutz kahlzuschlagen. Das ist aber eine andere Frage eigentlich, und zwar, wie das möglich ist, so eine On-Off-Beziehung eines Baums. Das sind nämlich keine zwei Bäume. Also du hast das geschickt, das hatten wir vorhin übrigens schon mal. Da treiben zwei Stämme aus einer Wurzel, die an einer Stelle zusammenwachsen, dann wieder auseinandergehen, wieder zusammenwachsen, auseinandergehen. Das ist derselbe Baum. Also die meisten Leute denken, es sind zwei Bäume. Nein, entscheidend ist ja die Wurzel, das ist wie bei uns der Kopf. Und die oberirdischen, die Stämme, die oberirdischen Organe, das sind die Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane im Wesentlichen. Und da haben eigentlich manche Bäume mehrere, manche haben nur eins. Die meisten Bäume haben nur einen Stamm, so definiert man ja eigentlich den Unterschied zwischen Baum und Strauch. Aber es gibt durchaus eine ganze Reihe von Bäumen, die mehrere Stämme haben. Den Baum mit den meisten Stämmen habt ihr hier schon kennengelernt. Das ist diese Zitterpappel Pando mit 47.000 Stämmen. Immer noch ein Baum. Lieber Florian, du schreibst was zum Mountainbiken und was ich von Mountainbike-Trails im Wald halte und ob das nicht mal eine Folge wert wäre. Ja, ich schreibe das mal. Wir haben ja so eine Planungsliste, wo ich die Sachen mal reinschreibe als Ideen. Nehme ich gerne mal mit auf. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Das ist ja der ewige Konflikt. Jetzt überlege ich gerade mal, habe ich vorgestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Zum Thema Mountainbike-Trails im Wald. Da ging es um den Harz. Mountainbike-Trails. Ich finde das gut. Mountainbike-Trails, wenn die fest eingehalten werden, darum geht es ja, ne? Also ein Ventil zu schaffen für Leute, die sagen, hey, ich möchte einfach so eine Downhill-Strecke mit, also für mich wäre das ja nichts, ehrlich gesagt, ich hätte Angst, dass ich mich auf die Nase lege, bergab, aber wer das gerne macht, völlig okay, macht weniger Schaden als ein Harvester. Wichtig, Mountainbikes sind leise, für Wildtiere nicht gut zu orten und deswegen, wenn das eine feste Strecke ist, wo die wissen, da kommt immer mal so schattengleich jemand angeflogen, den man nicht gut hört, dann wissen die, auf dieser Linie passieren solche Sachen und dann beruhigen die sich. Wenn das Querfeld eingeht, ohne festen Trail, ne, mal hier, mal da, mal dort, das ist extrem beunruhigend für Wildtiere. Ne? Also nochmal, Mountainbikes sind leise, leise und schnell. Das ist eine ungünstige Kombination, aber auf festen Trails ist es das kalkulierbar für die Wildtiere und dann ist es in Ordnung. Ne? Und grundsätzlich finde ich das von der Sportart wirklich harmlos. Ich vergleiche das eben gerne mit Forstwirtschaft, mit 20 bis 70 Tonnen Maschinen, die alle 20 Meter durch den Wald walzen. Daran mussten sich die Tiere auch gewöhnen. Nicht schön, vor allem viel, viel schädlicher und auf viel, viel größerer Fläche. Und alle paar Kilometer mal ein Mountainbike-Trail finde ich dagegen tatsächlich harmlos. Und das sind Leute, das muss man mal sagen, aus der Szene, die sich in der Regel sehr gut benehmen. Das sind ein paar Idioten, die dann illegale Trails anlegen. Und das führt dann immer zu Ärger und bringt die ganze Szene in Verruf. Das ist nicht schön. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und diese Leute sind, glaube ich, in der Szene auch nicht besonders beliebt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gerade in touristischen Gebieten finde ich das völlig okay. Monika, du bedankst dich für die Podcast-Folge mit dem Bestattungswald, ne, weil du auch einen persönlichen Trauerfall hattest. Also finde ich ganz lieb für das Feedback. Übrigens auch hier nochmal der Dank an euch alle. Ihr schreibt alle im Vorhinein, dass ihr euch für die Podcast-Folgen bedankt. Das tut mir wirklich gut. Ich lese es hier nur nicht vor, weil das wirklich sonst das noch eine Stunde länger wird. Aber ich lese es natürlich. Also ich lese wirklich alle eure Zuschriften und das gibt mir wirklich viel Kraft auch für die nächsten Folgen. Ne? Also das nur nochmal ganz nebenbei. Liebe Ute, du schreibst hier einen typischen Fall aus dem Wald. Also kommt zum Glück nicht sehr häufig vor, aber da hat ein Waldbesitzer einer alten Dame das Betreten seines Waldes verboten, weil er sie mehrfach dabei erwischt hat, dass sie ihren Hund dort ohne Leine hat laufen lassen. Die Dame ist gehbehindert, hat einen Rollator, einen kurzbeinigen älteren Mischlingshund. Den kann man sich wirklich gut vorstellen, der wahrscheinlich kaum Luft kriegt, so ungefähr gar nicht weit laufen möchte. Und die Frage ist, darf der Waldbesitzer einer einzelnen Person den Zutritt verbieten? Nein, das darf er nicht. Er hat ja keine Polizeigewalt und das freie Betretensrecht darf er nicht einschränken. Und ob der Hund da mit oder ohne Leine läuft, das hängt ja auch von den länderspezifischen Regulierungen statt. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist es erlaubt. Also in bestimmten Schutzgebieten nicht, aber generell im Wald schon, wenn der Hund im Einwirkungsbereich bleibt. Das kann aber von Bundesland zu Bundesland verschieden sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall ist nicht der Waldbesitzer in der Rolle, da irgendwelche polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Und wenn man Leuten Zutritt verbietet, das ist eine massive Einschränkung der Rechte, das darf er nicht. Müsste im Zweifelsfall dann aber mal eine Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt klären. Also aber das so sieht die gesetzliche Lage aus, der hat da keinerlei Handhabe. Das kann er dann, keine Ahnung, welcher Behörde er das melden kann, wenn er meint, das wäre tatsächlich nicht in Ordnung. Dafür Leute gar nicht anhalten. Und das Zweite ist, du wohnst in der Lüneburger Heide und siehst das mittlerweile kritisch. Und dann ist die Frage, darf sich der sogenannte Verein Naturschutzpark, der auch reichlich Fördergelder bezieht, in der heutigen Zeit noch die Heidepflege auf die Fahne schreiben? Obwohl das regelmäßige Entfernen von jungen Kiefern, Birken sicher nicht im Sinne des Klimaschutzes ist. Und dann schreibt es auch noch, im Sommer sind diese Heideflächen wie Wüsten, ne, drückende Hitze und so weiter, Brandgefahr. Richtig. Das ist eine völlig verarmte vorindustrielle Kulturlandschaft. Die Leute haben früher die Heidelandschaften gehasst. Ne? Also schlimmer ging's nicht mehr. Also mehr konnte man eine Landschaft nicht zerstören als durch Abhacken der Wälder, Ackerbau, Bodenverarmung, anschließend Viehweide und dann so eine starke Viehweide, dass alles endgültig ausgelaugt war und nur noch Pflanzen erwachsen, die selbst Schafe nicht mehr fressen möchten. Das ist eine Heide. Ne? Und das ist natürlich trotzdem schön. Ne? Also ich finde, also Naturschutz sollte es nicht mehr heißen. Ich finde, es sollte Kulturschutz heißen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht das ist ja eine extensive Landwirtschaft, wenn man da Schafe hält, dass man extensive Landwirtschaft nicht gegen Wald ausspielt, sondern die müssten eigentlich in die Landwirtschaftsfläche rein mit ihren Projekten. Ne? Also du hast vollkommen recht, der Wald ist viel, viel wichtiger heutzutage als das Offenhalten von Kulturschutzgebieten. Und wenn man extensive Landwirtschaft macht, und dazu gehört sowas wie die Lüneburger Heide, dann müssten dafür Flächen in der Landwirtschaft bereitgestellt werden, in der landwirtschaftlichen Fläche. Und wir haben ja, das haben wir auch schon mehrfach besprochen, da ein riesiges Potenzial. Wenn wir alle ein klitzeklein bisschen weniger Fleisch essen, würden wir große Flächen freikriegen, zum Beispiel auch für sowas. Also ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, außer der Wald fällt dabei hinten runter. Das finde ich natürlich nicht so schön. Susanne, du schreibst was zum Thema Baumsprengungen. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn das? In welcher Gegend? Ein Augenblick. Im Uhlinger Schlosswald, da sprengt man jetzt auch Bäume oder hat sie schon gesprengt. Also muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, dass man Bäume sprengt, um Naturschutz zu veranstalten, so muss man es eigentlich nennen. Ne? Also auf der einen Seite werden dort, wie du schreibst, dicke, dicke alte Bäume gefällt, um die zum Beispiel auch nach China zu verkaufen. Das ist jetzt nicht ehrenrührig, wenn die Chinesen dicke Bäume in Deutschland kaufen, aber Naturschutz ist es natürlich nicht. Und dann Bäume sprengt. Jetzt gucke ich mal gerade, morsche Bäume werden im Sinne des Naturschutzes und der Sicherheit gesprengt und nicht gefällt. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn man solche Bäume sprengt, morsche Bäume, morsch heißt ja, da leben Pilze, Bakterien, Tiere, ne? Alles Mögliche lebt da drin. Und zur Verkehrssicherung, wir haben das oft genug machen lassen, wirklich hunderte von Malen, in meinem damaligen Revier. Dann kommen eben Leute, die Baumsteigen können, die sägen die Kronen ein Stück zurück, also wenn Bäume dann absterben, und lassen den Torso stehen. Da passiert den ganzen Bewohnerinnen und Bewohnern innen im Stamm gar nichts. Aber wenn man da jetzt eine Sprengladung ansetzt und sprengt da ganze Teile des, also die Krone komplett weg, das ist natürlich, ja, das ist ja wie ein Bombeneinschlag. Also ich glaube, da toben sich erwachsene, kindgebliebene Leute aus, auf den Fotos sind es lauter Männer, aus und finden es richtig cool, so einen Quatsch zu machen. Also ich, das, wie gesagt, wir haben es da schon mehrfach gehabt, das Thema. Das ist eine ganz merkwürdige Spielart von in Anführungszeichen Naturschutz, der in meinen Augen mit Naturschutz absolut nichts zu tun hat. Sabine, du schickst mir interessanterweise denselben Artikel über Baumsprengungen und auch nochmal über Abholzung, aber, das finde ich auch schön, auch ein sehr schönes Bild von einer Kiefer, die auf, kleinen Kiefer, die auf einem Fels steht und demonstriert, wie man fast ohne Boden überleben kann. Also wenn ich das richtig sehe, ist das sogar Kalk, vielleicht sogar Muschelkalk, also extrem trockene Standorte, wo sich praktisch kein Wasser hält. Und dieser Baum wächst da einfach, ne, und zeigt, ja, ja, das geht schon. Ich muss mich nur selber organisieren dürfen. Christian, du schreibst, oder hast eine Frage, ob ich mal eine Podcast-Folge zum Thema Hauberg machen kann. Also in der Privatwald-Folge habe ich das angesprochen. Das ist halt sehr speziell eine Hauberg. Das ist eine Genossenschaft, eine Vereinigung von Waldbesitzer und Waldbesitzern, die ursprünglich mal zum Zwecke der Brennholz, des Brennholzeinschlags sich zusammengeschlossen hat, die, wo es Brennholzrechte gibt, also ein gemeinschaftlich bewirtschaftetes Waldstück, was aber jetzt nicht unbedingt an eine Gemeinde gebunden ist, sondern an eine, ja, Eigentümergemeinschaft halt. Also im Westerwald gibt es das zum Beispiel, da kenne ich das, die das teilweise immer noch so bewirtschaften. Das heißt, da werden die, das nennt sich auf den Stock setzen, also es wird einfach kahlgeschlagen, kleine Waldstücke. Und dann treiben, gerade Eiche, Hainbuche kann das gut, aus dem Baumstumpf wieder austreiben und neue Stämme bilden. Und die Leute waren halt damals arm. Und dann haben die Bäume nicht so lange wachsen gelassen und so sind halt Niederwälder entstanden, also die nicht so hoch gewachsen sind. Also ist eine historische Form so ein bisschen wie die Lüneburger Heide, wobei die heutigen Haubergsgenossenschaften den Wald teilweise auch völlig normal bewirtschaften und dann ist das einfach eine Sonderform des Waldbesitzes. Habe ich aber in dieser Privatwaldfolge auch schon mal drüber gesprochen. Falls du magst, kannst du da ja mal nachhören. Liebe Claudia, du bist mir natürlich bestens bekannt, zusammen mit Sascha, der treuen Seele. Ihr habt auch einen Verein gegründet, um ein Waldstück unter Schutz zu stellen. Wir kennen es ja auch aus der Waldakademie. Sehr gut. Und du fragst nochmal nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das klar beschreibt, dass die Erholung im Wald vor Holznutzung geht. Also es ist kein Urteil, das sind Urteilsbegründungen, in denen das steht, und zwar zweimal. Ich suche das mal raus und verlinke das mal hier für die Podcast-Folge. Also in den Shownotes setze ich das mal mit rein, weil das interessiert möglicherweise andere, die jetzt zuhören, auch. Worum geht's da? Es geht darum, also das erläutere ich gerne nochmal, das eine Urteil. Es gab mal einen Holzabsatzfonds. Und dieser Holzabsatzfonds, das war so eine Zwangswerbung für Holz. Da mussten also alle, die Holz verkauft haben, ein paar Cent oder Pfennig waren es ja damals, abgeben für staatliche Werbung für Holz. Das gab es übrigens auch mal bei Fleisch, CMA, ne? Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und so weiter. Das sind diese Werbemaßnahmen für land- und forstwirtschaftliche Produkte. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist gar nicht zulässig. Dieser Fonds muss abgeschafft werden, weil, und das war die Begründung, in öffentlichen Wäldern die Holzerzeugung nachrangig zu sein hat. Die darf gar nicht im Fokus der Waldbewirtschaftung stehen. Also Forstwirtschaft ist explizit Schutz und Erholung. Das ist also nicht Stilllegung vom Wald, so wird es ja gerne bezeichnet, aus Forstkreisen. Das ist Forstwirtschaft, die Bereitstellung von Schutz, also Schutzgebieten zum Beispiel, und Erholung. Das muss im öffentlichen Wald, und das sind eben 52% der Fläche, Vorrang haben, hat das Bundesverfassungsgericht in dem ersten Urteilszusatz gesagt und dann ein paar Jahre später nochmal wiederholt. Ich suche das aber mal raus und verlinke das in den Shownotes, damit es alle anderen nachlesen können. Das könnt ihr nämlich auch sehr schön nutzen in zum Beispiel Stadtrats-, Gemeindeversammlungen, ne, wenn da mal Bürgerinnen und Bürger angehört werden und es dann mal wieder heißt, wir müssen zum Beispiel Douglasien pflanzen wegen Bauholz. Das wäre im öffentlichen Wald zumindest vorrangig gar nicht zulässig. Jürgen, du hast auch die Folge mit dem Privatwald gehört und findest es auch ein Unding, ne, das, was da einfach, was da für ungefragte Eingriffe teilweise gemacht werden. Und schlägst auch mal vor, dass man als Jurist da mal ein Muster entwerfen könnte. Also eigentlich bräuchte man dann nur eine Rechtsanwältin und Rechtsanwalt beauftragen, weil die Lage ist ja völlig klar. Die meisten Leute machen das nicht, weil die denken, hey, das ist ja amtlich und dann wird das schon so richtig sein, auch wenn ich es doof finde und so. Da reicht wirklich der Gang zur in Anführungszeichen normalen Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, wenn jemand in eurem Wald ungefragt Bäume absägt. Ne? Also das ist höchstgradig illegal und wird auch entsprechend gerichtlich dann geahndet. Ne? Man muss es dann nur in Gang setzen. Also da bräuchte man jetzt keine spezielle Formulierung und schon gar nicht an das Forstamt. Ne? Dabei, bei sowas ist meines Erachtens ganz klar eine Anzeige fällig und dann geht das seinen juristischen Gang. Nicole, du fragst nach dem Phänomen der Baumperlen. Du hättest gerne eine eindeutige Antwort. Also Baumperlen, das sind diese Knubbel, die sind so, sagen wir mal, von wenigen Millimetern bis etliche Zentimeter groß, so Beulen, die sitzen ganz besonders gut zu sehen an glattrindigen Laubbäumen, wie der Buche zum Beispiel, und die kapseln sich so ab und irgendwann kann man die abnehmen. Also kann man so ein bisschen dran wackeln, merkt man, ah, die sind schon lose und dann kann man die abnehmen. Übrigens wirklich nur dann bitte, sonst verletzt man den Baum. Das war ja auch eine Frage. Also man die pflückt, diese Baumperlen. Viele Leute sammeln die und machen Ketten draus oder Schlüsselanhänger, irgendwas. Da sind sie so schön gemasert dann. Bitte nur, wenn die wirklich leicht abgehen. Also das, wie die entstehen, ist nicht endgültig geklärt. Also das können Bakterien- oder Pilzinfektionen sein, die der Baum abkapselt. Machen wir in unserem Körper übrigens auch. Also wir verkapseln auch manche Dinge. Es gibt dann auch so Knüppelchen unter der Haut oder so. Oder es können schlafende Augen sein. Also viele Bäume, zum Beispiel auch die Buche, Hainbuch oder Eiche, können aus schlafenden Augen in der Rinde wieder austreiben. Zum Beispiel, wenn oben die Krone abbricht, ne, dann hätte der Baum ja keine Möglichkeit mehr zur Photosynthese und dann kann er aus den Seiten, Teilen des Stamms wieder Zweige austreiben, die zu Ästen werden, die zu einer neuen Krone werden. Aber die meisten dieser schlafenden Augen werden nie gebraucht, weil es dem Baum halt gut geht. Und irgendwann werden die abgestoßen. In Form von Baumperlen. Das ist die andere Theorie. Endgültig geklärt ist es meines Wissens nach nicht. Für mich klingt das aber sehr logisch. Lieber Michael, Michael Weiß, das darf ich in dem Fall mal ausformulieren, weil wir zwar ja schon eine Podcast-Folge zusammen gemacht haben, eine wunderschöne über Pilze, die war wirklich cool und auch sehr lustig. Du hast auch Empfehlungen für Podcasts. Und ich habe ja jetzt vorhin gesagt, mache ich grundsätzlich nicht. Hier sind wir aber in einem wissenschaftlichen Bereich unterwegs. Auch übrigens, vorhin war es ja auch tatsächlich der Vorschlag, mal zusammen mit denen eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das beißt sich also insofern gar nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Du schlägst hier Bionier-Podcasts vor. Ich habe mir das mal angeschaut, kurz. Ne? Mir geht es immer darum, wie gut ist das wissenschaftlich abgesichert. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten von Podcasts. Das eine sind personenbezogene Podcasts, ist ja der hier auch. Ne? Und das zweite sind Wissenschaftspodcasts. Und dann Wissenschaftspodcasts lassen sich relativ einfach überprüfen. Bei personenbezogenen Podcasts, da muss man erstmal gucken, was sind das eigentlich für Vögel? Ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, ne, weil man manchmal nicht weiß, sind das völlige Spinner oder in welche politische Richtung driften die ab? Das muss man sich dann schon mal genauer angucken und recherchieren. Hier bei diesem kann ich auch gerne mal verlinken in den Shownotes. Ist allerdings auf Englisch. Da habe ich mir mal angeschaut. Also das ist wissenschaftlich wirklich gut. Und da kann man, du hast zum Beispiel einmal vorgeschlagen, ich habe noch gerade aufgemacht, ich gucke mal gerade, ein Augenblick, Seeing the Forest for the Trees heißt der. Und da geht's um unter anderem Suzanne Simard, das ist die, die das World Wide Web entdeckt hat oder auch beschrieben hat, erforscht hat, die wirklich klasse Forschung macht, wo man sagt, ja, das kann man auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen. Und das mache ich dann hiermit auch. Kilian, du möchtest dich für Waldmehrung einsetzen, ne? In Niedersachsen zum Beispiel, und würdest das gerne unterstützen, nur dass du überlegst, ja, was kann man machen mit Ankauf von Waldgebiet, mit Feldern und Wiederbewalden und Unterschutzstellen, ne? Und das kann man alles machen, das machen ja auch viele, ne? Sascha und Claudia zum Beispiel, die ich vorhin schon erwähnt habe, also es ist grundsätzlich gut, also würde ich machen, das ist überhaupt keine blöde Idee. Und die Frage ist natürlich, wie sichert man das ab? Das ist die große Schwierigkeit. Kleine, also wir kriegen immer wieder Wald zum Verschenken angeboten. Also Wald irgendwo, ich sag mal in Baden-Württemberg 5 Hektar oder so, ne, haben wir schon mal angeboten bekommen. Wir haben auch so eine kleine NGO noch. Könnt ihr geschenkt haben. Ne? Wir möchten, dass dieser Wald geschützt bleibt. Das Problem ist, ich müsste, um den zu schützen, regelmäßig dahin fahren, den kontrollieren. Oder ich müsste jemanden vor Ort haben, der das macht. Und wenn das war zum Beispiel so ein Wald, der war in der Feldlage, dann fällt ein Baum aufs Feld, dann beschwert sich die Bäuerin oder der Bauer, dann muss man den Baum wegmachen lassen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein irre Verwaltungsaufwand, wenn das ortsfern ist. Und deswegen, meines Wissens nach, du kannst es ja mal bei Anfragen bei NABU oder BUND oder so, nehmen die solche Flächen nicht gerne mit rein, außer die grenzen schon an ein Schutzgebiet an. Dann sieht die Sache anders aus. Aber einzelne kleinere Waldflächen zu kaufen und dann abzusichern für die Zukunft, das ist echt schwer. Ne? Also ich habe da auch keine Idee. Wenn jemand von euch eine Idee hat, wie man das rechtssicher absichern kann, das ist genau der Punkt. Also Testament und so weiter, vergesst es. Wenn rechtssicher abzusichern, und man kann jetzt wegen 5 Hektar keine Stiftung gründen, würde das Finanzamt auch gar nicht mitmachen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ich kenne keine, wie man das absichern kann über das eigene Leben hinaus. Wäre echt mal spannend. Uta, du schreibst über ein Stück Wald, was deine Mutter geerbt hat. Und die ist in, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Waldverein, wo viele kleine Waldbesitzer und Besitzerinnen zusammen drin sind. Und das wird auch von einem Förster verwaltet, der sich um alles rechenschaftspflichtig kümmert. Keine schlechte Lösung. Genau. Also wenn der Förster gut ist, dann ist eine gute Lösung. Wenn er schlecht ist, ist eine schlechte Lösung. Ne? Also man muss, das ist ja ein Dienstleister, wenn man den kontrolliert und was gerne hätte und der macht das so, das gibt's ja durchaus, ne, trotz aller schlechten Nachrichten, die hier ständig reintrudeln. Wenn man da eine gute Person gefunden hat, ist das eine sehr schöne Lösung. Das ist ja auch der Grund, einer der vielen Gründe, warum wir diesen Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement initiiert haben, wo ja jetzt schon 17 Studierende fleißig unterwegs sind, dass da immer mehr rauskommen, die das so sanft können und wollen und dann auch tun. Ne? Und dann muss man sagen, wenn solche Leute, und die gibt es ja auch jetzt schon, das sind dann halt Autodidakten, die haben sich das selber beigebracht, so Wald gut verwalten, dann ist das echt eine schöne Lösung. Lieber Sascha, in Klammern die treue Seele. Du hast geschrieben, dass man in Rumänien juristisch nicht von einem Kahlschlag spricht, wenn man sämtliche ältere Bäume komplett fällt und gleichzeitig unten drunter schon junge heranwachsen ist. Ist das auch in Deutschland so definiert? Tatsache. Das ist Tatsache so. Also da spricht man nicht von einem Kahlschlag, weil wenn da kniehohe junge Bäume draufstehen, ist das ja Wald. Also die Waldfläche wird ja sowieso in Deutschland so definiert, dass die im Grundbuch eingetragen sein muss. Und wenn da drin steht, das ist Wald, dann ist das Wald, auch wenn da kein einziger Baum draufsteht. Aber wenn da junge Bäume draufstehen, dann ist der Wald ja da. Ob kniehoch oder 30 Meter, das spielt eigentlich im Prinzip keine Rolle. Ne, das, also ganz streng genommen ist es so, dass man von gesicherter Verjüngung spricht. Das heißt, die müsste so groß sein, dass die Rehe das nicht wie mit dem Rasenmäher alles abfressen können, also nicht mehr drankommen. Das wäre dann so, sag mal, 1,50 Meter, 2 Meter hoch. Aber dann würde man sagen, ja, das ist doch ein intakter Wald. Ist doch alles in Ordnung. Das ist nicht nur in Rumänien so. Ja, hier haben wir ein ganz typisches Foto. Das hat geschickt der Markus. Markus, du hast ein Foto geschickt von einer Eiche und von einer Buche und einer Kiefer, die sich so ein bisschen umschlingen, ne, so ein bisschen umeinander winden. Und die Frage, die dann auftaucht, sind das Partnerschaften oder führen sie erbitterte Kämpfe? Das ist schwierig. Also Bäume sind ja sehr langsam und wenn man die Bäume dann so sieht, weil sie halt so langsam wachsen und sehr langsam reagieren, dann ist das wie ein Schnappschuss. Und wenn sich zwei Leute fest umarmen, kann das ein Ringkampf sein oder Liebe. Ne? Also jetzt für einen Baum, der Menschen beobachten würde, könnte das gar nicht so genau auseinanderkriegen. Und hier bei dieser Buche-Kiefer-Geschichte würde ich mal davon ausgehen, dass es eher ein Ringkampf ist, aber so genau weiß ich das nicht, weil ich ja nicht weiß, was im Boden passiert. Und wir wissen, dass zum Beispiel bei Douglasien, haben wir bei uns im Garten so einen gespannt, Douglasien-Birken, also beide schon so um die, boah, wie alt sind die? Also die Birken sind 90 und die Douglasien vielleicht 60, 70 Jahre alt. Die Douglasien überwachsen die Birken. Man kennt aber solche Douglasien-Birkenspannen, also die mögen sich oberirdisch gar nicht. Die Birke haut der Douglasie auch immer schön mit ihren pendelnden Zweigen Löcher in die Krone und behält sich so ihren Platz. Aber unterirdisch weiß man von solchen Gespannen, dass Douglasienzucker in Birken auftaucht und je nach Jahreszeit es auch wieder umgekehrt geht. Also das, was wir so interpretieren, das muss nichts damit zu tun haben, was dort tatsächlich abläuft. Also deswegen, ich kann nur sagen, ich hatte bisher immer den Eindruck, dass die Buche die Kiefer so langsam niederringt. Aber das ist vielleicht eine völlig falsche Interpretation. Liebe Gesa, du fragst etwas zu den Wiederaufforstungsprojekten im Harz, ob es da gerade gut läuft. Also der Harz ist natürlich jetzt ein riesiges Gebiet, das ich nicht ansatzweise überblicke. Was ich dort sehe, ist, sagen wir mal, gemischt. Ne, im Nationalpark sieht es in vielen Fällen ganz gut aus, wenn dort nicht gepflanzt wird. Das ist eigentlich ausdrücklich das, was ein Nationalpark soll. Die Natur Natur sein lassen. Und wenn man das denn dann ins Handwerk pfuscht, dann zeigen die Leute, die es betreuen, eigentlich, dass sie ihre eigenen Broschüren nicht lesen. Außerhalb des Harzes, ich habe das schon mal gesehen, was war das, Radio Brocken, irgendwelche Aufforstungsaktionen auf Kahlschlägen, ne, auch das kennt ihr. Bitte, bitte nicht. Man braucht das nicht, die Natur macht das selber. Also Wiederaufforstungsprojekte finde ich grundsätzlich nicht gut. Selbst wenn es mit heimischen Bäumen ist, ist es übrigens nicht, ne? Weil diese heimischen Bäume kommen aus einer Baumschule, die wiederum darf ihr Saatgut nur von anerkannten Beständen beziehen. Das sind quasi Zuchtbestände, die auf besonders tolle Holzqualitäten gezogen sind. Die sind übrigens dann genetisch dadurch sehr eingeengt und sind auch nur von einem Jahrgang. Und ein Mutterbaum, eine Mutterbuche stattet jeden Samenjahrgang anders aus, damit möglichst viel Vielfalt ist. Wenn es aus der Baumschule kommt, ist das aber, darf nur laut Vorschrift so sein, ein Samenjahrgang. Also man hat einen Samenjahrgang von speziellen Zuchtbeständen, die mit den Buchen vor Ort genetisch nicht allzu viel zu tun haben. Mit beschnittenen Wurzeln, dann auch noch gedüngt, gewässert, also völlig verweichlicht, so muss man es leider sagen, also gar nicht an raue Bedingungen angepasst, und setzt sie dann raus in den Harz und sagt so, tschüss, macht mal euren Weg jetzt die nächsten 100 Jahre. Also diese Baumschulpflanzen, die werden Zeit ihres Lebens schwerste Einschränkungen haben, selbst wenn es heimische Bäume sind. Aber im Harz werden halt vielfach auch nicht heimische Bäume gepflanzt, wie zum Beispiel Lärche. Also es läuft da so gut oder so wie schlecht wie überall auch, liebe Gesa. Gute, du hast drei Fragen und die erste geht, da geht es um Hundekot im Wald. Da schreibst du also zum Beispiel, dass Martin Rütter und Katharina Adig in ihrem Podcast Tierisch-Menschlich darauf hinweisen, dass das nicht gut ist. Ja, also, wenn das normaler Hundekot ist, ist das meines Erachtens unproblematisch. Die Frage ist natürlich, hat der Hund Medikamente bekommen? Wie sieht's mit Wurm, Zecken, Flohprophylaxe aus? Ne, das sind ja Insektizide, die werden dem Hund ins Fell geträufelt, der Hund leckt sich und so weiter. Also im Zweifelsfall gerne mitnehmen, wenn der Hund wirklich völlig medikamentenfrei sonst was ist, dann finde ich das in der freien Natur, wo keine hohe Belastung mit Touristinnen und Touristen ist, in Ordnung. An Hauptwanderwegen, muss ich ganz ehrlich sagen, sammelt's bitte ein. Weißt du, wenn man so mal links, rechts geht und tritt da rein, auch nicht besonders schön. Übrigens, nebenbei, in Städten ist das Problem viel größer, weil im Winter ein Großteil der Bakterien in der Luft von Hundekot stammen. Das dampft, das steigt auf und man atmet. Es sind wirklich, sind ja unzählige Bakterien in der Luft. Überall, jetzt auch. Wo ihr den Podcast hört, atmet ihr auch kräftig immer wieder mit welche mit ein. Und im Winter in der Stadt ist das wirklich zu großen Teilen in das Hundekot. Bakterien, die man vermeiden könnte, wenn man es einsammelt. Und du fragst auch noch, wie das aussieht mit Ausscheidung von Pferden. Klar, ist genau dasselbe, ne? Also wenn die Medikamente bekommen, Entwurmungsmittel zum Beispiel, ist ein Riesenproblem. Ne? Wie will man Tiere entwurmen? Das geht streng genommen. Also wenn man es wirklich gegen die ganz harten Fälle von Würmern machen möchte. Es gibt auch pflanzliche Präparate, die wirken nach allem, was ich weiß, nicht ganz so gut, zumindest nicht gegen alles. Da kommt Chemie zum Einsatz und das sind im Prinzip Insektizide und das landet nachher auf der Wiese und die Käfer, die das fressen wollen, die vergiften sich halt oder halt im Wald auch. Ne? Also ja, es ist ein Problem, ne? Und ich weiß, wenn man jetzt mit dem Pferd reitet und das äppelt da unterwegs auf dem Weg, Denn wenn man jedes Mal absteigen würde, will das mitnehmen, dann müsste man das Pferd einen Wagen ziehen lassen. Da kommt ja einiges zusammen. Also schwierig, ne? Das unter einen Hut zu bringen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein Pferd, was frisch behandelt ist mit solchen Medikamenten, da würde ich es nicht machen. Da würde ich nicht zulassen, dass das so überall hin macht. Im Zweifelsfall muss man sich halt das Ausreiten nochmal ein bisschen verkneifen. Und ansonsten denke ich, ist das okay, ne? Weil Hirsche, Rehe machen es ja auch. Und die Frage, was ich vom Kiribaum halte, nein, nichts. Ne? Blauglockenbaum hat bei uns keine Heimat, kommt nicht von hier, kann unser Ökosystem nichts mit anfangen und solche Experimente haben wir schon reichlich und genug gehabt. Bitte nicht. Allerletzte Frage bei dir, Essigbäume, wie das damit aussieht, das ist eine invasive Art und auch hier haben wir wieder genau den Punkt, diese invasiven Arten kommen überall da zu betragen, wo wir Landschaft massiv verändert haben. Also keine Urwälder mehr, die solche Sachen wegregeln. Also in Urwäldern oder urwaldnahen Wäldern in Deutschland haben wir mit invasiven Arten sehr, sehr wenig Probleme. Überall dort, wo wir Kulturland haben, also gerade diese Essigbäume, die verbreiten sich auch entlang von Bahngleisen, Industriebrachen und so weiter. Ne? Das sind ja massiv veränderte Lebensräume. Die haben ja mit Wald oder Natur nichts mehr zu tun. Da können solche Arten Fuß fassen. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt noch pflanzen. Ne, weil da muss man schon sagen, wir haben jetzt genug von denen hier und es ist aber schwer, die wieder loszuwerden, ne, weil die halt ständig wieder austreiben. Liebe Anja, du hast echt ein interessantes Bild geschickt und zwar ein Bild von einem Horstbaum mit Klettersperre. Ein Horstbaum mit Klettersperre, das ist ja ein Ding. Was hat man da gemacht? Man hat oben einen Nistkasten hingehängt, also ein Horstbaum ist ja eigentlich was anderes. Ein Horstbaum ist ein Horst, das ist ein Nest, zum Beispiel von einem Greifvogel oder von einem Schwarzstorch, ein großes, aus Zweigen gebasteltes Nest. Das kann beim Schwarzstorch echt riesengroß und hunderte Kilo schwer werden. Aber gut, normaler, weiß ich nicht, Mäusebussard, Milan, Habicht, Horst, das ist natürlich viel kleiner. Das wäre ein Horstbaum. Ne? Hier hängt ein Nistkasten dran. Das würde man nicht als Horstbaum bezeichnen. Egal, es hängt ein Nistkasten dran, irgendwas für größere Tiere, also größere Vögel. Also den hat man da dran genagelt oder geschraubt an eine Kiefer und unten, damit da jetzt kein Marder aufsteigt, also um Katzen geht es in der Regel nicht, sondern um Marder, hat man, wie lang ist das, 80 Zentimeter oder so, so eine Plastikmanschette, so eine schwarze dran genagelt, so eine glatte, dass der da mit seinen Krallen nicht Halt findet und dann nicht oben sich die Küken rauskrallen kann. Also das ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Horstbäume, eigentlich bräuchten diese Tiere, diese Vögel, die man da fördern möchte, die bräuchten Höhlenbäume, also dicke alte Bäume mit einer Baumhöhle, die dann langsam ausfault, größer wird und da würden solche Tiere von Natur aus leben. Ne, die Evolution hat ja keine Nistkästen vorgesehen. Also diese Nistkästen, das sind typische Plantagenbetriebe, ne, die eigentlich auf Industrie gepolt sind und nebenbei ein bisschen demonstrieren wollen, dass wir das für den Umweltschutz tun. Das sieht man hier übrigens auch sehr schön. Das ist eine olle Kiefernplantage, wirklich extrem öde. Und dann hängt man da so einen einsamen Nistkasten oben am Baum und nagelt dann auch noch, ne, das schädigt den Baum ja wirklich deutlich, nagelt dann auch noch mit zig Nägeln so eine Manschette da fest. Der Marder ist übrigens auch ein Waldbewohner. Ne? Könnte man auch schützen, davon abgesehen. Und also den möchte man weghalten, da möchte man irgendeine bestimmte Vogelart fördern. Jo, also für mich eine der vielen Merkwürdigkeiten, die wir in dieser Sendung schon besprochen haben. Florian, du hast auch wieder so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Liebesbeziehung zwischen Laubbaum und Kiefer geschickt, so ein Bild zwischen Eiche und Kiefer, wobei das hier noch ein bisschen anders ist. Die Eiche, die hat so in, ich sag mal, 3 Meter Höhe wie so ein Knick und ist dann seitlich weitergewachsen. Da ist offensichtlich mal was draufgefallen. So sieht das aus. Vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so ist dann anscheinend mal ein anderer Baum draufgekracht, hat den Haupttrieb zur Seite geknickt und der ist dann, hat sich so ein bisschen wieder stabilisiert. Hat sich ein bisschen stabilisiert und ist dann schräg weitergewachsen. Das sieht ganz bizarr aus, aber das ist eindeutig ein Schaden. Joe, du nimmst nochmal Bezug auf Miniurlauben in der Folge 153 und beschreibst schöne kleine Miniurlaube, so kleine Alltagsfluchten in die Natur. Unter anderem kommt bei dir Urlaubsfeeling auf, wenn du in der letzten Ecke von einem Waldfriedhof sitzt. Ja, finde ich toll, finde ich einen schönen Hinweis. Ne? Also so Friedhöfe sind ruhig, wenn die schönen alten Baumbestand haben, sind das richtige Naturoasen. Und da kann man richtig schön entspannen. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber A, der Tod gehört auch zum Leben und B, sind so schöne alte Waldfriedhöfe für Stadttiere wirklich tolle Refugien. Und wenn man da mal ein bisschen länger sitzt und abschaltet und die Tiere um sich rum wahrnimmt, und das beschreibst du auch sehr schön, dann kann man da richtig schön abschalten. Ja, schöner Hinweis. Die letzte Zuschrift der diesmaligen Folge kommt von Thomas, der in Irland wohnt und auf Heimatbesuch nochmal war und hier eine Kiefernplantage abgebildet hat mit schweren Forstmaschinenspuren ohne weiteren Kommentar, aber ich denke mir, es ist klar, was du damit ausdrücken möchtest. Da hat man sich halt tatsächlich schon dran gewöhnt. Ne? Also mir tut das immer noch in der Seele weh, wenn ich solche Bilder sehe, mit diesen schweren Fahrspuren. Die sind jetzt in dem Fall nicht besonders tief, aber es ist halt alles zermatscht. Ne? Das findet man normal. Und da muss man mal ein bisschen zurückgehen. Das war vor 50 Jahren überhaupt nicht normal. Oder vor 80. Ne? Da hat man das überwiegend mit Pferd gemacht. Das ist wirklich eine neumodische Erscheinung. Also das ist nicht traditionelle Forstwirtschaft. Das ist Industrieforstwirtschaft. Muss ich immer wieder vor Augen halten. Nichts Traditionelles hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Wird gerne so verklärt, die alte gute Waldarbeit und so weiter. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das hat man früher nicht gemacht. Und ein alter, ehemaliger Waldarbeiter in meinem damaligen Revier, der hat mal gesagt, dass sein Vater, also in den 50er Jahren, als die Traktoren aufkamen, gab es das schon vor dem Zweiten Weltkrieg, aber da konnte man sich das dann so langsam auf dem Land leisten. Die Dinge laufen übrigens großteils immer noch hier bei uns im Dorf. Der hat damals schon gesagt, diese Traktoren machen unsere ganzen Böden kaputt. Also das hatten die schon intuitiv drauf, dass sie sagen, das kann eigentlich nicht gut sein. Also von wegen Tradition. Das ist neumodisch. Wir haben uns daran gewöhnt. Also dieser ganz harte Maschineneinsatz, der ist gekommen, so schwerpunktmäßig, so ab 1990. Damals gab es riesen Sturm in Deutschland und es sind zig Millionen Bäume umgefallen. Und da hat man dann angefangen mit Harvestern und Rückezügen, wie das alles heißt, mit den ganzen Greifarmen und so, das zu bearbeiten. Und dann hat man sich eben, also vorher gab es natürlich schon auch Traktoren, die Holz rausgezogen haben, aber da waren noch viel mehr Rückepferde im Einsatz. Und das war so der Hauptumbruch. Und seitdem machen das zunehmend und mittlerweile sogar überwiegend Maschinen. Ne? Und man hat sich dran gewöhnt. Das ist aber nicht normal und bis jetzt eine sehr kurze Episode bei der Waldbewirtschaftung in Deutschland. Und damit sind wir für heute durch mit allen euren Zuschriften. Also alles, was ich reingekriegt habe, ne, was hier auch richtig angekommen ist, habe ich damit beantwortet. Ihr wisst ja, podcast@wohllebens-waldakademie.de. Also wenn ihr an andere E-Mail-Adressen schreibt, kann es ankommen. Es wird aber schwierig. Ne? Über meine private Homepage und über das da gucke ich nicht so regelmäßig rein. Weil alles, was jetzt meine Bücher betrifft, das machen halt die Verlage und so weiter. Ne? Also wenn ihr das an die richtige E-Mail-Adresse schickt, dann habe ich das bisher zumindest immer geschafft, das alles zu beantworten. Und das macht mir viel Spaß. Ne? Das ist ja doch sehr vielfältig. Toll, auf was für Ideen ihr kommt und was für Fragen ihr habt. Und das nächste Mal ist wieder mit Gast beziehungsweise zwei Gästen. Lasst euch mal überraschen. Bis dann. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.